willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 160. Folge, das 117. Interview und ich sprach dieses Mal mit Daniela und zwar nicht direkt über Alkohol, sondern über das Thema Co-Abhängigkeit. Und warum lache ich so? In 2 Stunden und 14 Minuten soll diese Folge erscheinen. Ich habe mir eben die Zähne geputzt, stehe im Bad und denke, Mensch, in der nächsten Folge musst du dich unbedingt bei Thomas bedanken, was ich hiermit tue, dass er dir so viele Brausen ausgegeben hat. Thomas ist der Thomas, den wir in einigen Folgen hören werden. Und dann fiel mir ein, ja, wann nehme ich denn die nächste Folge auf? Und dann denke ich, shit, es ist Donnerstagabend. Tja, hätte ich was schon machen sollen. Habe ich tatsächlich vergessen, weil ich diese Woche frei habe. Und da bin ich irgendwie ein bisschen mit der Zeit durcheinander gekommen. Na, also Thomas, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Und ich freue mich schon, wenn deine Folge ausgestrahlt wird. Das wird nämlich wieder eine ganz besonders tolle. Und das ist übrigens nicht der Thomas, mit dem wir letzte Woche gesprochen haben, sondern noch einer. Und jetzt läuft mir gerade die Katze hier über meinen Mischpult. Genau, das ist noch ein Thomas, also schon der dritte hier im Bunde sozusagen. Und wenn ich mich jetzt heute Abend ein bisschen verpeilt anhöre, beziehungsweise wenn du diese Folge hörst, denkst, was ist der Kai so verpeilt? Ja, dann liegt es eben daran, dass es schon gleich Mitternacht ist und ich eigentlich schon längst im Heierbett liegen sollte. Naja, in der heutigen Folge, ich habe es schon gesagt, spreche ich mit Daniela und zwar explizit nicht über ihren Alkoholkonsum, sondern darüber, was Alkohol aus Menschen macht. Und diese Menschen hat Daniela kennengelernt, beziehungsweise auch in der eigenen Familie. Daniela ist unglaublich stark und ich habe im Laufe dieses Interviews immer wieder den Verdacht gehabt, Mensch, Daniela, die müsste mit dem Thema wirklich rausgehen, müsste damit arbeiten und anderen Menschen helfen. Und ich bin fast überzeugt davon, dass das auch wirklich bald so passieren wird. Und ich sag's mal vorab, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Interesse hast, Kontakt zu Daniela aufzunehmen, dann schreib mir gern, ich leite deine Nachricht dann weiter. Das ist übrigens jetzt nicht mit Daniela abgesprochen, aber ich bin sicher, dass sie damit einverstanden ist. Daniela erzählt also aus ihrem Leben, von ihren eigenen Erfahrungen und hat sich so gut in das Thema eingearbeitet, dass sie auch diverse Literaturtipps geben kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn dieses Thema auch nur im Entferntesten bei dir bekannt ist, dass du hier in dieser Folge einiges lernen wirst. Und ich habe es gesagt, Triggerwarnung, es gibt hier teilweise schwere Kost, aber ich verspreche, es lohnt sich. Und wenn du dabei bleibst, dann lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Daniela. Hallo, liebe Daniela.
Ja, hallo, lieber Kai. Ich grüße dich herzlich aus dem schönen Bonn.
Ich grüße dich zurück aus dem schönen Hamburg, ja.
Ja.
Weißt du, in Bonn war ich nur einmal vor vielen, vielen Jahren zu einem Kongress. Da habe ich meine Frau damals begleitet. Eine schöne Stadt, aber Hamburg ist auch schön.
Ja, beide Städte sind doch sehr schön und beide haben ihre absolute Lebensqualität. Ne? Also man kann in beiden Städten sehr schön leben und ich bin sehr dankbar, dass ich hier gelandet bin. Bonn ist klein, aber fein, würde ich sagen.
Ja, ich freue mich, dass du bei mir gelandet bist im Podcast. Du hast mir freundlicherweise eine Nachricht zukommen lassen, weil du ein Thema hast, das dir sehr am Herzen liegt. Du bist ein bisschen aufgeregt, hast du mir gesagt, weil es deine Premiere ist, das ja. Erste Mal ein Interview zu geben. Das haben aber tatsächlich fast alle, mit denen ich spreche. Also es gibt einige, die schon Gespräche geführt haben in anderen Podcasts, aber wann hat man mal die Möglichkeit, ein Interview zu führen? Ja, also mach dir keine Sorgen, wir kommen da gemeinsam durch. Das verspreche ich dir hiermit. Vielleicht erzählst du erst mal ein bisschen was über dich als Person, liebe Daniela. Was machst du? Wer bist du? Wie alt bist du?
Ja. Ich bin 48 Jahre jung und wie ihr schon gehört habt, ich lebe in Bonn. Ich bin ursprünglich von Beruf Altenpflegerin. Man sagt ja auch Pflegefachkraft heute dazu. Und ich habe in verschiedenen Bereichen in der Pflege gearbeitet und habe dann mich aufgrund von meiner Krebserkrankung, die auch noch in meinem Leben eine Rolle gespielt hat und auch noch spielt, neu orientiert beruflich, weil ich die körperliche Belastung einfach nicht mehr so gut tragen konnte und auch aus ethischen Gründen. Ihr habt ja alle in den Medien oder auch persönlich mitbekommen, die Zustände in der Pflege, die Rahmenbedingungen sind sehr, sehr schlecht und ich kann da aus ethischen Gründen auch nicht mehr hinterstehen und habe dann mich beruflich anders orientiert und arbeite seit 2022 für ein Bildungsinstitut als Dozentin und begleite Menschen. Zurzeit aktuell sind es junge Menschen. Ich habe auch meine Erwachsenenbildung einfach gemacht. Aber gerade sind es junge Menschen, die auf das Berufsleben vorbereitet werden. Und ich unterrichte im Bereich Soziales, Pflege und Gesundheit. Das mache ich das halt beruflich.
Spannend, das klingt spannend. Du klingst auch spannend. Du hast mir ja, als wir telefoniert haben, kurz mal gesagt, warum deine Stimme etwas anders klingt als bei anderen Menschen.
Genau.
Sag mal
kurz. Ja. Also, ich habe eine 85-prozentige Hörminderung. Ich trage auf beiden Ohren Hörgeräte und meine Schwerhörigkeit ist leider etwas später, zum Glück, ne, aber spät, mit 3 Jahren erst entdeckt worden. Da war die Sprachentwicklung auch entsprechend schon fortgeschritten bei anderen Kindern. Bei mir war es ein bisschen blockiert dadurch, ne, dass ich nichts gehört habe. Aber meine Mutter hat mich da sehr gut begleitet und hat dann dafür gesorgt, dass ich dann Hörgeräte bekomme. Und seitdem laufe ich mit Hörgeräten durch die Gegend und habe auch logopädisch einiges an Unterstützung bekommen.
Toll.
Ja,
genau. Du hast mir ja gesagt, du klingst, manche denken, du klingst, als wärst du betrunken. Ich merke das jetzt nicht so sehr, ja, aber... Ja, es ist auch kein Geheimnis, dass deine Stimme sich ein bisschen anders anhört als die meiner anderen Gesprächspartner, aber das ist völlig fein. Aber damit haben wir das dann auch geklärt, finde ich.
Genau.
Finde ich ja. Ganz gut. So, dein Thema, liebe Daniela, ist die Co-Abhängigkeit. Du selber trinkst ja, ich glaube, gar kein oder nur ganz wenig Alkohol, ne?
Ganz wenig Alkohol, Anlässen oder mal aus Genussgründen, aber Alkohol spielt in meinem Alltag bei mir persönlich keine Rolle, große Rolle.
Ja.
Gott sei Dank.
Ja, sei froh. Also du gehörst zu denen, die den Podcast hier normalerweise nicht hören, ja, weil die Menschen, die mit Alkohol, die für die Alkohol kein Thema ist, die hören sich so einen Podcast nicht an. Ja. Aber wir drehen heute mal den Spiegel so ein bisschen und gucken mal in die Richtung. Was macht denn eigentlich Alkohol mit Menschen, die mit Menschen zusammen sind, die ein Problem haben mit Alkohol, also Kinder, Partner und so weiter? Das Thema hatten wir hier vor einiger Zeit schon mal, aber du kannst jetzt eben auch, und das finde ich ganz wertvoll, aus der Rolle eines Kindes erzählen, was Alkohol für fatale Folgen haben kann.
Genau. Da Alkoholismus eine große Rolle in meinem Leben dennoch spielt, auch wenn ich Alkohol selbst nicht trinke oder als Suchtthema habe, höre ich mir trotzdem deinen Podcast an, lieber Kai, weil es halt immer wieder Thema ist auch in meinem Leben, mich beschäftigt, mich bewegt, mich berührt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, wie es ist, ein Kind, ein erwachsenes Kind von einem Alkoholiker zu sein und was das eigentlich macht. Und es gibt so viele unbewusste Ebenen, die da zusammenkommen. Und das ist auch meinen Eltern. Ne? Mein Vater ist der Alkoholiker trocken. Aber nicht aus selbstgewählten Umständen, das erzähle ich gleich noch. Meine Mutter ist die co-abhängige Person. Und in meiner Familie, mütterlicher und väterlicherseits, gibt es diese Suchtproblematik auch. Das zieht sich durch Generationen auch hinweg.
Mhm. Genau.
Und deswegen finde ich es so wichtig, einfach darüber zu reden. Und ich habe viele Jahre unbewusst gelebt. Ich wusste das gar nicht. Mhm. Und bin da dankbar, dass ich vieles darüber lernen durfte. Aber es war ein sehr langer Weg.
Ja, wie du das gelernt hast, darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen. Jetzt erzähl doch mal, ich nehme an, als du klein warst, war dein Vater Trinker.
Ja, genau. Mhm.
Wann ist dir das also so bewusst das erste Mal klar geworden, dass dein Vater anders ist als andere Papis?
Da war ich schon erwachsen. Als Kind habe ich das gar nicht bewusst wahrgenommen, weil ich bin in einem Dorf groß geworden, wo alle Menschen getrunken haben, also so Schützenverein, ne, das war ganz normal. Mhm. Und unser Vater ist halt sehr früh morgens aus dem Haus gegangen. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat. Er hat gearbeitet, immer. Mhm. Und auch sehr viel gearbeitet, hat eine sehr harte Arbeit gemacht und ist dann abends, anstatt nach Hause zu kommen, er war wenig zu Hause, sagen wir es mal so, in die Kneipe gegangen und hat da getrunken und ist nachts nach Hause gekommen. Also das heißt, ich habe noch einen Zwillingsbruder, wir Kinder haben das akut, aktiv nicht mitbekommen.
Okay, ja, verzeiht, dass ich eben gekichert habe, weil ich malte mir denn aus, ihr seid im Dorf groß geworden, da waren alle Väter immer betrunken und da ist gar nicht aufgefallen, wenn einer ein bisschen aus der Reihe getanzt hat. Entschuldigung, das ist nur eine Aufklärung. Also du hast deinen Vater gar nicht betrunken erlebt, demnach.
Doch, ich habe ihn betrunken erlebt, aber es war mir nicht bewusst. Also es gab schon Momente, wo ich ihn dann Zusammenhang, Schützenverein, wo Männer sich getroffen haben, die haben ja auch Frühschoppen gemacht oder mal was auf- oder abgebaut. Und da hat mein Vater auch Alkohol getrunken und er war bestimmt alkoholisiert schon, aber das war dann nach außen hin und gegenüber nicht so sichtbar. Meine Mutter hat leider dann die ganz negativen Begleiterscheinungen abbekommen. Okay. Und unser Vater hat uns auch mal ab und zu, also mir zumindest, auch mal einen Schluck Bier angeboten. Also ich habe dann auch mal als Kind einen Schluck Bier aus der Flasche trinken dürfen. Also ich finde das aus heutiger Sicht sehr bedenklich. Aber für mich, das kam sehr selten vor, aber es kam vor. Und ich möchte noch sagen, ich möchte nicht pauschalisieren. Nicht alle Männer oder Menschen, die in einem Dorf leben, haben ein Alkoholproblem.
Nein, um Gottes Willen, das wäre ja schlimm.
Genau, ne? Also nee, er war da schon alkoholisiert. Ne? Also ja. Mein Vater war auch sehr impulsiv. Die Momente hatte er natürlich schon, aber Gott sei Dank haben wir das als Kinder nicht so ganz aktiv abbekommen. Kinder, es gibt ja andere Kinder von Erwachsenen, also erwachsene Kinder von alkoholkranken Eltern, die da noch ganz andere Sachen berichten können. Ja, aber ja. Die Prägung, die hat sich trotzdem bemerkbar gemacht. Mhm. Fing im Teenageralter an und hat sich dann manifestiert, als ich dann erwachsen geworden bin.
Ja, also dieses, dass die Eltern den Kindern Alkohol geben zum Probieren und weil das ja so lustig ist, ehrlich gesagt, habe ich ja auch schon häufiger drüber gesprochen, also ich bin Jahrgang 67, ja, und ich glaube so in den 60ern bis Mitte 70er war das einfach normal, ja, dass Ich würde sogar sagen, da kannst du den Eltern aus heutiger Sicht keinen Vorwurf machen. Das war damals okay, ja. Heute ist es natürlich nicht okay und damals war es, wenn man das nüchtern betrachtet, auch nicht okay. Aber es war halt so.
Ja, es war eine andere Zeit. Ne? Ich bin 75 geboren. Da gab es ja auch diese Kneipenkultur und Alkohol war allgegenwärtig. Das war ganz normal für die Leute. Also ich möchte das nicht negativ bewerten, sondern das war einfach eine andere Zeit. Genau. Heute wissen wir viel mehr darüber.
Ja, aber das eben nochmal zur Einordnung für unsere jungen Hörer, ja, dass das eben damals wirklich, wo man heute sagt, wie kann das sein, ja. Aber ich meine, damals wurde auch immer noch geraucht und also von daher war das, glaube ich, eine Zeit, die okay war. Aber wir sprechen über das Thema Co-Abhängigkeit. Dein Vater hat viel gearbeitet, ist dann abends in die Kneipe. Das heißt, Familienleben im klassischen Sinne hat bei euch dann selten stattgefunden oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, leider nicht. Also ich habe wenig Erinnerungen daran, dass unser Vater da war. Unsere Mutter war im Grunde alleinerziehend, kann man schon so sagen. Ne? Es gab wenig Momente, wo er zu Hause war. Und wenn, dann hat er mal den Rasen gemäht oder was zu Hause gemacht, aber überwiegend war er unterwegs abends und hat da getrunken. Auch sonntags ist er dann im Frühschoppen oder auf dem Fußballplatz und da gab es immer Gelegenheit zu trinken.
Ach, genau. Ist ja irgendwie, ich meine, ein Kind, das, also wenn der Vater nicht zur See fährt oder krank ist oder so, dann ist das irgendwie tragisch, ja, ist eigentlich da und ist es eben doch nicht, ne?
Genau, also er war nicht verfügbar, auf der emotionalen Ebene nicht. Und körperlich halt äußerst selten. Ich weiß das von meiner Mutter. Sie hat mir das auch erzählt und ich habe Erinnerungen daran. Aber wir wissen ja, ne, unsere Kindheitserinnerungen sind unsere persönlichen Erinnerungen und das ist manchmal abweichend von dem, wie es war. Aber meine Mutter hat das dann auch so geschildert. Genau. Und meine Mutter war halt damit beschäftigt, die Finanzen zusammenzuhalten, das zu deckeln, zu verstecken. Mein Vater war insofern funktionstüchtig, dass er gearbeitet hat, aber er ist halt oft nachts verschwunden. Meine Mutter wusste nicht, wo er war. Manchmal ist er dann am frühen Morgen erst aufgetaucht. Und manchmal war er so arg betrunken, dass er auch keine Kontrolle mehr hatte über seinen Körper und auch unter sich gelassen hat. Und in den 70er Jahren war es auch so, dass man nicht mal eben eine neue Matratze kaufen konnte. Und meine Mutter hatte auch kein Geld dafür, weil mein Vater hat das Geld ja schlicht und einfach verworfen. Genau, und dann musste meine Mutter dann gucken, ne, wie sie das klarkriegt, auch vor ihrer Schwiegermutter. Die haben ein Haus, ein paar Häuser weiter gewohnt, meine Großeltern. Mein Großvater war auch Alkoholiker und meine Großmutter auch co-abhängig. Und ja, meine Mutter hat versucht, das irgendwie den Alltag zu stemmen und ihre Kinder zu begleiten, ne? Die musste auch arbeiten nebenher und das war alles nicht so einfach für meine Mutter. Und er hatte Wutausbrüche, er war sehr impulsiv. Meine Mutter redet dann nicht so drüber, aber ich vermute, dass er auch gewalttätig war. Also er war sehr unangenehm. Alkohol verändert ja auch die Persönlichkeit.
Natürlich, also macht zum einen depressiv auf die Dauer, ja, und das wiederum sorgt dann für, ja, bei manchen Menschen für Gewaltexzesse oder zu Gewaltexzessen, was auch immer. Und ein Wesen der Co-Abhängigkeit ist ja, glaube ich, auch dann nicht darüber sprechen zu wollen, was man über sich hat ergehen lassen, oder?
Genau, und das war ja auch damals ein großes Tabuthema und meine Mutter war eine junge Frau, die sich dessen ja gar nicht bewusst war, was das für Mechanismen gewirkt haben. Sie kommt auch aus einer Familie, wo Abhängigkeit eine große Rolle gespielt hat. Also ihr Vater hat auch Alkohol zu sich genommen und neigte auch zu Gewalt. Und ja, diese Erfahrungen sind halt sehr schwierig und irgendwie dieses Hochpathologische, ne, habe ich auch selbst dann später in Beziehung erlebt. Für einen ist es zunächst erstmal Normalität. Also dieses Unbewusste, was da eigentlich geschieht, ist erstmal sehr stark vorhanden. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet eigentlich. Und meine Mutter und mein Vater kommen ja beide aus dysfunktionalen Familien, die auch toxische Verhaltensmuster beinhalten. Also mein Vater hat nicht umsonst Alkohol zu sich genommen. Heute weiß ich, dass Alkoholismus oder Suchterkrankung generell eine Kompensationsstrategie sind. Von etwas anderem. Ne? Also das ist, man zerstört sich selbst damit, aber das ist eine Kompensationsstrategie.
In den allermeisten Fällen, ja.
in den allermeisten, also ne, du hast recht, also das kann man jetzt nicht so pauschalisieren, aber ich glaube, mein Vater hat dadurch sehr viel kompensiert.
Versucht zu kompensieren, ne?
Ja, versucht, genau. Genau,
weil gelungen ist es ihm nicht, weil das ist ja das Verrückte. Ja. Man versucht ja dann mit Alkohol etwas anderes wegzudrücken, aber es ploppt ja immer wieder auf. Ja, es ist ja, du kannst die Themen nicht für immer wegdrücken. Das wäre ja schön, ja, denn trinkt man mal ein paar Monate und dann sind alle Sorgen weg und dann kann man aufhören zu trinken. Ja. Wenn es so einfach wäre, wäre es ja schön. Und das ist ja eben das Fatale, dass es eben genau so nicht ist. Dieses Thema Co-Abhängigkeit. Wie oder wann ist dir das zum ersten Mal bewusst geworden, dass es das gibt?
Als ich, das ist noch nicht so lange her, das sind jetzt 6, 7 Jahre her, als ich in einer Beziehung gesteckt habe, also gefangen war sozusagen, wo der Mann, was ich zunächst ehrlicherweise nicht verstanden habe, ich habe es nicht bewusst wahrgenommen, Alkoholiker war. Und ich war hoch emotional abhängig und co-abhängig. Und ich war ganz unten, also es war ganz schrecklich. Ich bin da nicht rausgekommen, trotzdem mehrfache Versuche. Ja, und dann war ich einen Tag mal in einer Bibliothek und ich hatte ein anderes Buch gesucht und dann ist mir ein Buch in die Hände gefallen, das hieß Alkoholismus als Familienkrankheit verstehen. Und da habe ich ganz viel gelesen, warum ich so geworden bin, wie ich bin, warum ich so bin, wie ich bin. Und da wurde mir das klar, was das bedeutet.
Mhm. Ja. Es gibt ja wohl, also ich bin ja sehr fern von diesen ganzen Themen, aber es gibt ja wohl diese These, dass Menschen, die in einer Familie groß geworden sind, wo Alkohol ein Thema ist, sich, also insbesondere Frauen, dann einen Mann suchen, der auch ein Alkoholproblem hat. Das finde ich irgendwie unglaublich, ja. Mit den Erfahrungen in dieselbe Falle tapsen.
Genau.
Und jetzt frage ich mich immer, ist das unbewusst genauso gewollt oder ist es, kann da kein Zufall sein, oder?
Nein, das ist auch kein Zufall. Also ich habe dann ein Buch noch in die Hände bekommen von Robin Norwood. Das ist eine Psychologin, Psychotherapeutin aus den USA. Die hat das Buch damals in den 70er Jahren geschrieben. Früher war zu dieser Zeit der Alkoholiker im Fokus, aber nicht die Familie. Und dann hat sie das auch nochmal beschrieben, dass das Buch heißt, wenn Frauen zu sehr leben, und da kommen die Aspekte der Co-Abhängigkeit und die Ursachen sehr, sehr zum Tragen. Also sie beschreibt das und es ist so, der Vater eines Mädchens ist ja der erste Mann im Leben einer Frau und die Mutter ist ja eines Jungen, ne, die erste Frau, ja, ne, sozusagen im Leben eines Jungen. Und die Eltern prägen mit dem, was sie vorleben an Beziehungsdynamik, die Kinder sehr, sehr, sehr tief. Mhm. Der Embryo ab dem 5. Monat haben das auch wissenschaftlich belegt, bekommt schon im Mutterleib sehr viel mit, wenn Ängste, Unsicherheiten vorhanden sind bei der Mutter, nach von außen auch Gewalt und diese ganzen Themen. Und dann geht es halt weiter und bis zum 6. Lebensjahr ist das Gehirn sehr, sehr offen für Prägung. Das ist wie so ein weißes Blatt Papier. Die Persönlichkeit ist vorhanden von dem Kind, aber die Prägung, die nimmt das Kind halt mit. Und das, was die Eltern leben, ist für das Kind Normalität. Und auf der unbewussten Ebene leben wir dann das, was unsere Eltern uns vorgelebt haben. Das kann wirklich ganz unterschiedliche Ausmaße sein. Also das ist sehr unterschiedlich, weil jeder Mensch ist ja sehr individuell. Aber was man heute weiß, ist, dass Kinder durch das Familienleben sehr stark geprägt werden und unbewusst, auf der unbewussten Ebene, sich einen Partner suchen, das Vertraute, das, was man kennt, auch wenn das was Bedrohliches hat, dann auf der unbewussten Ebene sucht.
Ja.
Und irgendwann stellt man dann fest, oh, mein Partner hat die Merkmale meines Vaters und ich habe zunächst Partner gehabt, die meinem Vater ähneln, auf der subtilen Ebene, und mein letzter Partner, wo ich ja in einer massiven Co-Abhängigkeit gelandet war, der hatte Merkmale von meiner Mutter und von meinem Vater. Und das ist die Prägung, die sehr tief auf der unbewussten Ebene in einem liegen. Und das macht man nicht vorsätzlich. Das ist einfach Prägung. Das
unbewusst, ist
das Totale daran.
Mhm. Ja, das habe ich ja in der Hypnoseausbildung auch gelernt, dass dieser kritische Faktor, den wir als Erwachsene haben, dass wir eben nicht alles annehmen und alles glauben und alles gut finden, das ist eben, wie du sagst, bei Kindern und ganz kleinen Kindern anders. Ja, das, was ihnen gesagt wird, das ist die Wahrheit.
Genau.
Ja, und das verstehe ich dann, ja, wenn der, was weiß ich, der Vater die Mutter schlägt oder was auch immer oder besoffen durch die Gegend torkelt, dann ist das halt so.
Ja, also es ist halt hochkomplex auf der einen Seite. Wir haben es jetzt sehr einfach ausgedrückt.
Das ist auch kein Wissen.
Ne, also dadurch, dass meine Mutter ja beschäftigt war, ne, die Co-Abhängigkeit da zu leben, ne, also das alles zu vertuschen, kam es auch dazu, dass halt auf vielen verschiedenen Ebenen auch eine Vernachlässigung stattgefunden hat, ne? Eine emotionale Vernachlässigung. Wir haben ja auch nicht gelernt zu sprechen über Gefühle, geschweige denn Gefühle zu fühlen. Das können meine Eltern auch nicht. Und wie können wir gesund miteinander, respektvoll miteinander umgehen und ganz viele Dinge, die ein Kind braucht, ne? Bedürfniserfüllung, willkommen heißen, Kommunikation und so weiter, das hat ja gar nicht stattgefunden bei uns. Ne? Mhm. Und Schweigen ist in meiner Familie, auch Generationen davor, das Thema überhaupt. Wir sprechen nicht über unsere Probleme. Genau. Und wenn man eine gesunde Art und Weise des Familienlebens nicht gelernt hat, das, was ein Kind eigentlich braucht, ne? Anerkannt werden, bestätigt werden, Liebe, Nähe, Akzeptanz, Bestärkung, dann wird halt nichts mit der gesunden Beziehung. Aber wie gesagt, man kann nichts pauschalisieren. Ne? Also ich rede von mir, von meinen Erfahrungen, aber habe auch sehr viel lernen dürfen, dass es vielen anderen Menschen auch ähnlich ergangen ist.
Ja, jetzt, also erstmal vielen Dank für die Ausführung. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und das zeigt eben nochmal wieder, wie wichtig es ist für Eltern, gerade in den ersten Lebensjahren, gut auf die Kinder aufzupassen und einfach gut zu den Kindern zu sein.
Ja.
Ganz, ganz wichtig.
Ganz wichtig. Also ich glaube, was ganz gut ist, wenn man erstmal sich selbst kennenlernt, sich selbst reflektiert und schaut, wo sind denn meine Themen? Wie bin ich denn geprägt worden? Wenn man auch feststellt, bei der Partnerwahl hakt es, ne? Ich nenne das jetzt mal harmlos so, das ist eigentlich ein Wort, was nicht so passt, aber wenn man merkt, man zieht immer wieder ähnliche Partner an, man landet immer wieder in ähnlichen Verhaltensmustern, dann ist es vielleicht nicht schlecht, sich da mal mit auseinanderzusetzen, woher das rühren kann. Ne? Wie bin ich aufgewachsen? Wie bin ich geprägt worden? Ich habe mich dann mit meiner Familiengeschichte auseinandergesetzt, auch generationsübergreifend. Und es gibt auch Verhaltensmuster, ungelöste Problematiken, ungelöste Traumaanteile, die in meiner Familie von Generation zu Generation auch weitergegeben worden sind. Unter anderem die Suchtproblematik.
Ja. Jetzt muss ich mal ganz offen fragen, hast du mal eine Therapie gemacht?
Ja, ich habe ganz viele Therapien gemacht.
Mhm. Okay. Genau. Weil du wirkst auf mich sehr aufgeräumt, ja. Du wirkst auf mich auch glücklich, ja, auch wenn wir uns jetzt gar nicht kennen, aber du wirkst jetzt nicht unglücklich. Da habe ich andere Menschen kurz kennenlernen dürfen, wo ich gesehen habe, die sind unglücklich in ihrem Leben und in dem, was sie sind. Du wirkst da ganz anders.
Okay, sehr interessant. Aber ich möchte gleich noch auf die Spätfolgen eingehen.
Mhm.
Ich bin sehr selbstreflektiert. Ich bin auch sehr bei mir. Ich kann darüber sprechen, aber ich habe heute noch mit den Spätfolgen zu tun. Ich bin auch glücklich, dass ich aus diesem ganzen hochtoxischen, dysfunktionalen, hochpathologischen System ausgestiegen bin. Ich bin auch die Erste in unserer Familie. Und ja, meine Familie, die steckt immer noch drin in diesem System. Mhm. Ja.
Wir wollen ja über dich sprechen.
Genau.
Aber darf ich ganz kurz fragen, wie geht's denn deinem Bruder?
Mein Bruder hat sich ganz anders entwickelt. Also der hat zwar ist er kein nasser Alkoholiker, soweit ich weiß, aber er hat sich parasitifizieren lassen. Das heißt, er gleicht Dinge aus, die mein Vater nicht mehr in der Lage ist zu geben. Meine Mutter hat ihn, da war er 16, 17 Jahre alt, auch zum Mann im Haus gemacht, ne? Weil wir hatten ein tragisches Ereignis in unserer Familie, was mit dem Alkoholismus meines Vaters zusammenhängt. Meine Mutter war ja sehr unglücklich in ihrer Ehe und wollte sich trennen.
Mhm.
Was aber auch eine hohe Hürde dargestellt hat, weil sie war finanziell von meinem Vater abhängig, wie das damals so war bei den Frauen.
Sie war Hausfrau.
Aber sie hatte, bitte?
Sie war Hausfrau.
Ja. Und der hat sich halt um uns gekümmert, das ist ja klar, ne? Also ja. Sie hat den Part eingenommen, hat nebenbei auch etwas, einen Minijob, sagt man ja heute, gehabt, aber sie war vordergründig für uns da und hat ihren Job auch sehr gut gemacht. Und sie spielte mit dem Gedanken, sich zu trennen, und dann kam ein ganz fataler Tag. Da waren mein Bruder und ich 11 Jahre alt und unser Vater ist zur Arbeit gefahren. Und damals war das auch im beruflichen Kontext so, dass die Männer auf der Arbeit auch getrunken haben. Da war das ganz normal, auch eine Flasche Bier zu trinken.
Ja.
Und nach der Arbeit ist er noch in eine Kneipe gegangen und hat da weiter getrunken. Und die Kneipenwirtin hat ihn mitgenommen. Normalerweise ist er mit dem Bus nach Hause gefahren. Und leider fatalerweise ist er mit dieser Kneipenwirtin gefahren. Die hat ihn an unserem Wohnort an einer vielbefahrenen Hauptstraße rausgelassen. Und in der Nähe war auch noch eine Ampel. Aber er konnte mit seinem betrunkenen Zustand die Straßensituation nicht mehr einschätzen. Ist über die Straße gegangen und dann hat ihn ein Bus erfasst. Der hatte 80 km/h drauf. Und mein Vater war, ja, er hatte sämtliche Frakturen, innere Verletzungen, einen Schädelbasisbruch. Er ist ins Krankenhaus gekommen und die Ärzte wussten nicht, was sie mit ihm machen. Er war Mitte 30, ein junger Mann, und hatte diesen schweren Unfall. Das Fatale war, die rechtliche Situation musste geklärt werden. Wer hatte Schuld? Weil der Busfahrer war zu schnell. Und mein Vater ist über die Straße gegangen, obwohl da in der Nähe eine Ampel war. Und die Polizei ist dann an den Ort gekommen, hat die Dame, die Kneipenwirtin, ist da fatalerweise auch vorbeigekommen. Und dann hatten die Polizisten den Verdacht, dass er alkoholisiert gewesen sein musste. Und dann wurde noch eine, aufgrund der Aussage der Kneipenwirtin, und dann wurde eine Probe entnommen, eine Blutprobe. Und dann war klar, mein Vater war hochalkoholisiert. Er ist in künstliche Wachkoma gelegt worden. Und als er wieder erwacht ist, von meinem Vater ist nichts übrig geblieben. Also er hatte eine absolute Amnesie, er hat alles vergessen, er hat nicht gewusst, dass er Kinder hat, eine Frau hat, er hat niemanden erkannt. Also ich glaube, eine Person hat er erkannt, aber das war es dann. Er musste alles von neu lernen, sprechen, laufen, essen, trinken, lesen, schreiben, was er heute nur unzureichend kann. Körperlich ist er wiederhergestellt, aber sehr viele Gehirnzellen sind bei dem Unfall zerstört worden. Aber ich mutmaße mal auch durch den Alkoholismus natürlich. Und mein Vater ist dann zurückgekommen nach langen Krankenhausaufenthalten auf den Stand von einem Menschen, vielleicht 13, 14 Jahre alt, nicht geschäftsfähig. Und da waren mein Bruder und ich 15 Jahre alt ungefähr. Und meine Mutter hat sich nicht getraut, sich von ihm zu trennen. Weil dann war die Gesellschaft um sie herum und meine Oma, ne, ihre Schwiegermutter, der Vater meiner, die Mutter meines Vaters hat meine Mutter auch unter Druck gesetzt, ne? In guten und in schlechten Zeiten. Und die kann ja jetzt so einen kranken Mann nicht verlassen. Mein Vater hat den Entzug durch das Wachkoma durchlebt, aber er hat ja nicht gesagt, ich möchte diesen Entzug machen, ich bin Alkoholiker und ich möchte genesen, trocken werden, sondern das ist geschehen. Das heißt, meine Eltern sind in dem Suchtkonstrukt immer noch gefangen. Meine Mutter ist weiterhin co-abhängig und mein Vater ist der Süchtige, auch wenn er trocken ist. Er hat nie wieder Alkohol angeboten bekommen, aber seine Sucht wurde dann auf das Nikotin verlagert. Er ist ein sehr starker Raucher. Und so leben meine Eltern heute noch zusammen. Meine Mutter fühlt sich nach wie vor verantwortlich für meinen Vater, was ja auch Co-Abhängigkeit bedeutet. Ja, und der hat versucht, das alles hochzuhalten, unser Haus abzubezahlen. Gott sei Dank hat mein Vater eine sehr hohe Rente bekommen durch die Berufsgenossenschaft. Ein Jahr lang hat meine Mutter kein Geld gesehen, weil vor Gericht das noch verhandelt werden musste und solche Sachen. Und seitdem lebt unsere Familie mit diesen Folgen. Und meine Mutter war nie in der Lage, sich zu trennen. Sie möchte auch sich nicht mit diesen Themen zu beschäftigen. Das macht ihr Angst. Es ist sehr bedrohlich für sie. Und sie ist auch eine andere Generation, ne? Und mein Vater ist kognitiv gar nicht in der Lage, das zu erfassen. Er hat auch autistische Züge erlebt in seiner Welt. Aber er ist der Bestimmer im Haus und es wird das gemacht, was er sagt. Ne? Und sie kann sich nicht selbst ermächtigen. Also es gibt auch so eine sogenannte erlernte Hilflosigkeit, die sie in ihrer Familie schon geprägt hat und die ich auch dann mitbekommen habe. Genau, da passieren Dinge, die nicht gut sind, aber meine Mutter ist nicht in der Lage, da auszusteigen aus diesem System. Genau, und das ist das, was unsere Familie zerstört hat bis heute.
Puh. Ja, da muss ich jetzt mal Luft holen. Damit, mit dem Plot-Twist habe ich jetzt nicht gerechnet, oh, Daniela. Furchtbar, wirklich furchtbar. Ist denn dein Vater, kann der sich bewegen, kann der draußen rumlaufen?
Oder? Ja. Ja, also der ist ja jetzt schon hochaltrig, der ist jetzt über 80 Jahre alt. Aber es ist ein Wunder, dieser Mann hat diesen Unfall überlebt. Hm. Aber kognitiv ist er sehr eingeschränkt. Er kann sprechen, er kann hören, klar. Und er hat noch Anteile, woran er sich erinnern kann. Sein Kurzzeitgedächtnis funktioniert so gut wie gar nicht. Und wie gesagt, er hat autistische Züge. Ne? Er lebt auch in seiner Welt. Aber was ganz klar zum Vorschein kommt, seine Prägung aus seinem Elternhaus auch. Ne? Mhm. Auch wieder dieses Schweigen, Verdrängen, Wegmachen, sich nicht mit Dingen auseinandersetzen, Gefühle fühlen, sprechen, das kann mein Vater gar nicht, das konnte er auch vorher nicht. Ja, und meine Mutter ist gefangen in diesem Konstrukt.
Wie alt ist deine Mutter?
Bitte?
Wie alt ist deine Mutter jetzt?
Meine Mutter ist jetzt etwas über 70 Jahre alt, ja.
Also ein ganzes Stück jünger nochmal als
dein
Vater.
Genau, und sie hat sich dann nicht getrennt aufgrund von existenziellen Gründen. Sie hatte ganz große Angst, dass sie uns nicht durchbringen kann. Und deswegen hat sie sich nicht getrennt und hat alles aufrechterhalten. Ich bewundere meine Mutter heute noch dafür, wie sie das geschafft hat. Also nach außen hin waren wir eine normale, gutbürgerliche Familie. Wir hatten zu essen, wir hatten gute Kleidung. Meine Mutter hat das Kunststück vollbracht, finanziell gut für uns zu sorgen. Sie hat sehr gut gehaushaltet. Also an uns hat es materiell nicht gefehlt. Und meine Mutter hat alles versucht, möglich zu machen für mich und meinen Bruder. Das hat sie getan. Also sie hat etwas Unmögliches gestemmt. Und wir haben sehr viel Belastung durch unseren Vater erleben müssen, weil er ist nach Hause gekommen. Er hat auch dieses Patriarchat in sich, auch durch seine Prägung. Und er war der Boss. Und meine Mutter hat das nicht gewusst, dass es eigentlich wichtig gewesen wäre, ihm klarzumachen, so, ne, ich sorge hier für alles und du musst dich anpassen. Und dann hat er das Zepter bis heute übernommen.
Und zwei Fragen. Zum einen, kannst du deine Mutter verstehen, dass sie das so gemacht hat?
Ja, heute ja. Als ich jung war, nein, weil ich hatte diese Erfahrung von Co-Abhängigkeit, dieses Bewusstsein hatte ich ja gar nicht. Als junge Frau hatte ich richtige Kämpfe mit meinen Eltern. Ich hatte Phasen, wo ich nicht wusste, wen habe ich mehr gehasst, meine Mutter oder meinen Vater, ne? Weil ich habe dieses Ungleichgewicht, dieses Toxische habe ich ja wahrgenommen, aber ich konnte es nicht in Worte fassen. Meine Mutter, ich finde es sehr bewundernswert, die ist schon damals mit mir, da habe ich gesagt, Mama, wir müssen jetzt zu einer Beratungsstelle. Es gab eine Beratungsstelle für Jugendliche und Kinder, ne, eine psychologische Beratungsstelle. Und da ist sie mit mir hingegangen, da war ich 12 Jahre alt. Aber ich war jahrelang auf der Suche nach professionellen Therapeuten, Psychologen. Und keiner hat uns wirklich geholfen oder mir. Ich habe mich auf den Weg gemacht und meine Mama war immer mit dabei. Also sie hat immer versucht, das zu machen, obwohl wir nicht miteinander sprechen konnten. Meine Mama ist nicht so die kommunikative Person. Ich war halt sehr neugierig, sehr offen. Wir hatten viele Konflikte miteinander, aber nichtsdestotrotz ist meine Mama immer bei mir geblieben und hat versucht, alles möglich zu machen.
Also du hast versucht, dir und ihr zu helfen?
Ja, uns zu helfen. War ein verzweifelter, unbewusster Versuch. Hallo, hier stimmt doch irgendwas nicht in unserer Familie. Aber ich konnte das ja gar nicht greifen. Ich konnte das ja gar nicht in Worte fassen. Ich habe darauf aber reagiert. Mit 12 Jahren fingen meine Depressionen schon an.
Ja, aber dein Vater, also als du 11 warst, also 86 war der Unfall?
Ja.
Und wann ist dein Vater zurückgekommen?
Ja, das war so 3-4 Jahre später ungefähr. Also ich kann das nicht mehr ganz zeitlich einordnen, das kann meine Mutter natürlich besser machen. Ja.
Und dann war dein Vater war im Grunde genommen hilflos und deine Mutter war trotzdem, hat sich ihm unterworfen, wenn man das so sagen kann, oder?
Ja, also autistische Züge machen das ja aus, dass der Mensch immer nach dem gleichen Rhythmus, nach gleichen Lebensgewohnheiten leben muss. Wenn das nicht passiert, zum Beispiel, ich hatte mal ein Erlebnis mit meinem Vater, da war ich Teenager, da habe ich ihm gesagt, Papa, ich gucke eine Serie zu Ende. Ich habe aber im Badezimmer, hat einen ganz starken Drang nach Sicherheit, nach Ordnung. Ne? Das gibt ihm ein Sicherheitsgefühl. Dass ich gesagt habe, Papa, im Bad ist ein Haarspray, ne? Das wollte ich aber gleich weg. Ich gucke das noch zu Ende, das ist spannend. Und er hat ja kein Kurzzeitgedächtnis, hat das vergessen. Und dann ist er ausgerastet und hat mich beschimpft, mich bedroht verbal und ist hinter mir hergelaufen. Gott sei Dank gab es bei uns einen Schlüssel in der Badezimmertüre und habe ich mich angeschlossen. Also mein Vater neigte zu Wutausbrüchen. Von jetzt auf gleich. Oder meine Mutter hat ihm ein Stück Kuchen eingestellt. Es gab Phasen, wo er wirklich so impulsiv ist. Heute ist das nicht mehr. Aber als wir Teenager waren, konnte es sein, dass er den Kuchen durch die Gegend geschmissen hat. Ne? Und er war wirklich sehr, sehr impulsiv. Ich hatte oft Angst vor meinem Vater.
Ja.
Ja, genau. War sehr unberechenbar. Aber er hat uns nicht geschlagen. Also Gewalt, körperliche Gewalt habe ich Gott sei Dank nicht erlebt. Das hat er nicht getan. Ne? Aber die Stimmung zu Hause, ist alles in Ordnung? Was passiert jetzt? Also wir waren immer auf 7:30 Stellung sozusagen. Das ist auch typisch für Kinder von Alkoholikern, ne? Also die immer wieder ihre Eltern lesen müssen, um sich zu schützen, um sich darauf einstellen zu können, auf schwierige, unberechenbare, sehr bedrohliche Situationen. Das weiß ich heute.
Ja, furchtbar. Und weißt du, Schweigen kann ja auch eine Form der Gewalt sein im Übrigen, ne? Also das ist für viele schlimmer als angeschrien oder geschlagen zu werden, ist dieses Schweigen.
Ja.
Ja.
Und meine Eltern haben ja nie gelernt, ihre Gefühle zu fühlen, darüber zu sprechen. Und mein Vater ist ja auch, mein Vater, meine Mutter haben ja auch ihre Geschichte. Sie sind ja nicht einfach so, wie sie sind, weil sie böse Menschen sind, sondern sie sind ja geprägt worden. Ne?
Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, also ein Mensch kommt nicht so auf die Welt, sondern er lernt, was du gesagt hast, ja, er lernt das eben im Kindesalter. So, deine Eltern waren Nachkriegsgeneration, deren Eltern, ja, haben die Kinder irgendwie oder haben den Krieg erlebt, ja, und haben wahrscheinlich selber gruselige Dinge erfahren müssen. Und das haben sie dann unbewusst sicherlich an ihre Kinder weitergegeben.
Genau, meine Großeltern waren hochtraumatisiert durch den Krieg und haben dadurch aus Versehen ihre Kinder weiter traumatisiert. Also das heißt ja, wenn man traumatische Dinge erlebt, das muss aber nicht unbedingt nur ein Krieg sein, was Großes, ne? Vergewaltigung. Das kann aber auch dann sein, dass man traumatisiert wird, dann in einer Familie, die hochtoxisch agiert, ne?
Ja.
Aber bei meinen Großeltern war das halt so, durch diese Traumaanteile haben sie sich von ihren Gefühlen abgespalten, das weiß ich heute, damit sie überleben können. Du weißt ja, wie das damals war. Die Leute mussten funktionieren, Deutschland musste aufgebaut werden. Da gab es keine Aufarbeitungsmöglichkeiten und die haben dann ihre Gefühle eingeschlossen in sich. Und mein Großvater hat das auch mit Alkohol kompensiert und dann war es ja gesellschaftlich Usus, das ist so ein Mix aus allem. Und mein Vater hat durch unseren Großvater mit seinem Bruder zusammen wahrscheinlich auch eine sehr lieblose, gewaltvolle Kindheit erlebt. Ne? Mein Vater ist ein Freigeist, er ist eigentlich ein fröhlicher, offener Mensch. Und ich glaube, mein Großvater hat da durch sehr viele gewaltvolle Geschichten die beiden Jungs gebrochen. Und mein Vater ist sehr früh zur Bundeswehr gekommen. Da haben die Leute auch sehr viel Alkohol getrunken. Und mein Vater wollte seine Gefühle verdrängen, ne, weil diesen Seelenschmerz, den kenne ich auch. Den habe ich mein ganzes Leben in mir getragen, habe es aber durch andere Dinge betäubt, nicht durch den Alkohol. Da kommen wir gleich noch dazu. Und ja, und so ging das dann weiter. Meine Oma hat das auch gedeckelt, alles. Ne? Und mein Vater ist ein gebrochener Mann. Das vermute ich. Er hat nie drüber gesprochen.
Ja.
Ja.
Du hast dich auf den Weg gemacht nach Therapien. Du hast viele Therapien gemacht. Was war es, was dir helfen konnte?
Ja, fatalerweise waren es nicht die Therapien. Ich bin ja selber Pflegefachkraft, also ich kenne ja beide Seiten. Ne? Also ich habe im Bereich der Psychosomatik auch gearbeitet im Rahmen meiner Ausbildung und habe auch die geschützte Psychiatrie mitbekommen und auch die Sucht, den Suchtbereich, ne, wo Kollegen gearbeitet haben. Und leider ist es so, dass auch, man darf es nicht pauschalisieren, es gibt auch hervorragende Kliniken, aber ich habe halt festgestellt, dass man nur ansatzweise mit Dingen gearbeitet hat, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie, Gruppentherapien und so weiter. Aber man ist nicht an die Ursache herangekommen, also Prägungsmuster und so weiter. Und ich behaupte auch, dass, also das ist meine persönliche Erfahrung, dass tiefenpsychologische therapeutische Gespräche die eigenen Traumaanteile wieder reinszenieren. Und das, was wir erlebt haben an Prägung, ist in den Körperzellen gespeichert. Und heute weiß ich, du machst es ja mit deiner Arbeit, dass wir viel mit dem Unterbewusstsein arbeiten können und auch Körperarbeit. Und das gab es damals nicht. Und es gab Leute, die haben mich gar nicht aufgeklärt. Mein erster Therapeut war übrigens trockener Alkoholiker. Super. Der hat mir nicht die Frage gestellt, wie ist das? Sind ihre Eltern davon betroffen? Hat er nie gefragt, er hat mich nicht aufgeklärt, es gab keine Informationen dazu. Ich wusste das nicht, ich wusste nur, dass ich komisch bin, ich habe mich wie ein Alien gefühlt, ein Teil von dieser Welt und ich hatte massive Spätfolgen aus dem Ganzen zu beklagen. Das waren ganz starke Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Ängste, Panikstörungen, Selbstzweifel, Minderwertigkeitskomplexe, Helfersyndrom, Seelenschmerz, par excellence, ich war total verzweifelt, Dissoziationserscheinung hatte ich. Also ich hatte die ganze Palette, das hat sich in meiner Jugend dann gezeigt, während andere halt eben Party gemacht haben, Studium, Ausbildung gemacht haben, habe ich mich zusammengeflickt. Aber ich habe nicht die Hilfe bekommen.
Was ist geschehen? Wann ist was passiert, dass du... Ich meine, du, wie du selber ja mir gesagt hast, du bist am ersten Arbeitsmarkt, ja. Und ich habe es, als wir sprachen Anfang der Woche, darauf geschoben, dass du es mir sagst, wegen deiner Hörbehinderung, ja. Aber andere Menschen mit deinen Erlebnissen, die sind gar nicht fähig zu arbeiten.
Ja, ich war auch lange nicht fähig zu arbeiten. Ich hatte immer Phasen, wo es nicht ging. Meine erste Ausbildung, das war in den 20ern als Altenpflegerin. Das war immer mein Traum, Altenpflegerin zu werden. Die musste ich abbrechen, weil ich ganz starke Depressionen hatte. Ich habe das auch gar nicht gewusst. Mhm. Aber ich bin dann ins Krankenhaus gegangen, weil mein damaliger Partner, mein Ex-Partner, irgendwann gesagt hat, wir müssen jetzt was tun, weil sonst passiert etwas Schlimmes, weil mich haben mein ganzes Leben lang Suizidgedanken begleitet. Ich wollte nicht mehr leben. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen. Die notwendige Hilfe, die habe ich erst viel später bekommen und auch nur durch Hilfe, also ich habe mir selber geholfen, sagen wir es mal so, aber das erzähle ich gleich noch.
Ja, weil hattest du ja schon angeteasert, ja. Dass dir nicht die Therapien geholfen haben, sondern offenbar dein eigenes Wissen, das du dir im Job angeeignet hast, oder?
Nein, also meine Arbeit ist natürlich ein wesentlicher Teil. Ich habe sehr viel erlebt und erfahren in der Zusammenarbeit mit Menschen. Nein, es war mein Leidensweg. Also ich habe über die Jahre hinweg immer gelitten. Ich habe Partner in mein Leben gezogen, die nicht gut mit mir umgegangen sind. Ich war nicht in der Lage, meine Bedürfnisse zu wissen. Ich wusste nicht, wer bin ich. Ich hatte keine Identität. Ich habe mich immer angepasst. Man nennt das auch Fawn Response. Das ist so eine professionelle Umschreibung von Anpassung, also erhöhte Anpassung an Gegebenheiten, Situationen, Menschen, um keine Ablehnung zu erfahren. Ich habe ja auch in meinem Leben ganz viel Ablehnung erfahren durch Mobbing. Also das ist auch noch ein Thema, was mich mein ganzes gesamtes Schulleben begleitet hat. Heute hat man ja ein Wort dafür. Und meine Mutter war ja emotional nicht zugänglich. Ne? Die war blockiert und deswegen habe ich auch nicht die Liebe bekommen, die ich gebraucht habe. Und mein Vater war ja sowieso mit seinen Umständen nicht in der Lage, ein Vater zu sein. Und bei mir haben sich die Dinge immer wiederholt. Ich bin aus den depressiven Zuständen nicht mehr rausgekommen. Ich hatte viele Probleme. Ich konnte gar nicht so normal leben wie andere Menschen. Ich habe Angst und Panikstörungen gehabt vom Feinsten. Und wie gesagt, ich habe dann meine Ausbildung abbrechen müssen. Das war ganz schlimm für mich. Und habe dann vieles irgendwie versucht, da durchzukommen in meinem Leben. Aber das war mehr recht als schlecht. Und ich habe auch viele Dinge gar nicht gelernt. Dadurch, dass meine Mutter auf der unbewussten Ebene beschäftigt war mit allen anderen, damit wir überleben, habe ich zum Beispiel nicht gelernt, die Uhr zu lesen, Schuhe zu binden, Zähne zu putzen. Wie bewege ich mich in der Gesellschaft? Und durch meine Hörminderung, ich war in der Hörnenwelt unterwegs, ja, auf einer normalen Schule haben Pädagogen, Lehrer es versäumt, mich mitzunehmen. Das heißt, ich hatte ganz viele Bildungslücken. Ja, also ich hatte gar nicht die Voraussetzung, in die Welt hinauszugehen. Wie schütze ich mich selber? Wie erkenne ich Menschen, die mir schaden wollen? Wie gehe ich mit Geld um? All diese Dinge, die ganz normal sind für Menschen, die habe ich nie gelernt. Und dann kam immer eins zum anderen. Also es gab viele Katastrophen, viele Dramen, viele schlimme Dinge und dann auch Krebserkrankungen. Ne? Heute weiß man ja auch, dass Krebs verschiedene Ursachen haben kann. Ich vermute, bei mir ist es auch eine Ursache von Traumaanteilen, die ich erlebt habe. Mhm. Ja. Und dann kam diese Beziehung. Also ich war zweimal verheiratet. Beides ist in die Binden gegangen und mein damaliger Mann, wo ich die Krebsdiagnose erhalten hatte, da waren wir noch nicht mal ein Jahr verheiratet, konnte nicht mit dieser Situation umgehen und ich hatte damals den Mut, nochmal meine Ausbildung anzufangen, stand wieder kurz vorm Examen wie damals und musste wieder abbrechen. Das war für mich die Hölle. Ich war hoch verzweifelt. Ich musste aufgrund dieser Krebsdiagnose wieder meine Ausbildung abbrechen. Und mein Mann, mein Ex-Mann heute, konnte nicht damit umgehen. Ich habe dann Chemotherapie gemacht. Ich habe alles gemacht. Ich habe gekämpft. Und ein Jahr später hat er sich von mir getrennt. Das war sehr, sehr hart. Da bin ich auch nochmal in so einen Strudel reingefallen, der absoluten Hilflosigkeit, Verzweiflung, Desorientierung. Aber ich bin dann kurz nach der Chemotherapie wieder in meine Ausbildung gegangen und habe ein Jahr später mein Examen gemacht. Mit Liebeskummer, mit Lernängsten. Also ich verknüpfe mit Schule was sehr Bedrohliches, Negatives und habe irgendwie mit ganz vielen Ängsten und so weiter dann geschafft, das alles zu rocken, auf Deutsch gesagt. Ja. Und dann, ja.
Deine Erkrankung hast du überstanden?
Es gibt Krebserkrankungen, wo man sagt, wenn man 5 Jahre ohne Rezidiv ist, ohne Rückfall, dann gilt man als geheilt. Bei mir ist das nicht der Fall. Meine Krebsform ist chronifiziert. Also sie ist nicht aktiv, aber sie ist nicht geheilt. Genau, und ich lebe damit, ne, mit chronischem Fatigue-Syndrom, also Erschöpfungssyndrom. Immunsystem ist halt eben nicht so stark. Ich habe ein sehr schwaches Immunsystem Und ich lebe halt seit vielen Jahren damit. Und ich bin auch nicht so belastbar wie andere Menschen leider. Aber nichtsdestotrotz arbeite ich 100%. Aber das ist auch aus sehr existenziellen Gründen. Ne?
Ja, aber ehrlich, Daniela, was du jetzt schon erzählt hast, ja, das ist so, so massiv, das ist so viel, das reicht ja für mehrere Leben tatsächlich, was du durchmachen musstest. Ja, also einen trinkenden Vater, eine Mutter, die sich nicht kümmern konnte, so richtig, wie sie es hätte machen wollen, sicherlich, ja. Der schwere Unfall deines Vaters, der das Ganze ja nochmal toppt im Grunde genommen. Und die Folgen daraus, mit denen du zu kämpfen hast, ja. Dann wirst du auch noch krank, hast ein Hörthema, ja. Also von außen würde ich sagen, das ist ja wahrscheinlich eher eines der geringeren Probleme. Oder? Kann man das so sagen?
Ja, aber ich habe natürlich dadurch Mobbing erlebt. Ne?
Ja, genau.
Ich war anders als andere Kinder. Heute stehe ich dazu, ne? Ich lebe damit, aber ich muss halt viel mehr auf der Kommunikationsebene kompensieren als meine Kollegen, ne? Die auf einer anderen Ebene arbeiten. Ne? Aber ich bekomme das hin.
Aber wie unglaublich viel Kraft muss in dir stecken, um das alles erleben zu können. Das ist doch, also ich finde das Wahnsinn. Ja, du bist eine Maschine. Ich finde das, eine Maschine im guten Sinne, meine ich das. Ja, also wirklich eine Kämpferin im besten Sinne. Ich finde das unglaublich, mir fehlen echt die Worte. Ich finde das irre, ja. Und nochmal, du wirkst auf mich sehr aufgeräumt. Bist du auch, weil du hast dich offenbar sehr belesen, ja, hast dich sehr mit den Themen auseinandergesetzt und hast, und das finde ich das Bemerkenswerteste, du hast nie aufgegeben.
Ja. Ja, das war auch sehr schwer. Ich bin unzählige Male innerlich, unzählige Tode gestorben. Ich bin gescheitert ohne Ende. Ich bin gefallen. Ich bin immer wieder aufgestanden. Das kommt auch noch hinzu. Mein Bruder und ich, wir sind Frühchen. Frühgeborene in den 70er Jahren. Ich war 950 Gramm schwer und ich habe ohne meinen Bruder, der kam früher nach Hause, 5 Monate alleine im Brutkasten verbracht. Heute weiß man, das ist eine Katastrophe, weil man da, also da kann ja die Bindung zur Mutter auch nicht entstehen. Wir wurden notgetauft, es war nicht klar, ob wir überleben. Und ich hatte Todesangst, Panik. Heute weiß man das, ne, was Frühchen da für Themen haben. Und ich habe da ganz alleine in einem Brutkasten verbracht, bin dann nach Hause gekommen. Deswegen habe ich auch Bindungsstörungen, Entwicklungsstörungen. Ne, das sind auch noch Themen. Und und ich habe überlebt. Ne? Ich bin immer noch da. Ich weiß manchmal heute nicht wie. Aber was ganz wichtig ist, danke für deine anerkennenden Worte. Und ich möchte noch kurz darauf eingehen, wie ich die Kurve bekommen habe.
Genau. Ich habe ja schon zweimal danach gefragt. Das ist wichtig.
Das ist das, was ich unseren Zuhörern ja mitgeben möchte.
Ja, genau.
Ja, lieber Kai, ich knüpfe doch mal daran an. Nach meiner gescheiterten Ehe, nach der Krebsdiagnose war ich dann ein Jahr lang Single. Die Scheidung konnte nicht vorangetrieben werden aus finanziellen Gründen. Ich war also getrennt, lebend, verheiratet allerdings. Und während meiner Ausbildung hat mein Ex-Mann auch Unterhalt bezahlen müssen. Ne? Das hat mich dann gerettet finanziell. Ich bin in der Wohnung geblieben, weil ich auch keine Kraft hatte, umzuziehen. Also ich musste meine Kraft bündeln. Also es war wirklich ganz schwierig, auch mein Examen zu machen, ne? Weil ich hatte richtige Lernangst und ich hatte ja nicht so das Bildungsniveau wie meine Kollegen auch. Ne? Ja. Das hatte ich mit 20 Jahren ja schon festgestellt. Und dann bin ich reingeknallt in die schweren Depressionen, weil ich ja wusste, ich habe nicht den Zugang zur Bildung, ne? Wie meine Mitmenschen. Naja, aber ich habe das dann hingekriegt und in dieser Zeit habe ich einen Mann kennengelernt. Fatalerweise. Nochmal einen Mann. Ich hatte vorher schon einige Beziehungen, die nicht gut waren für mich. Und ich war auch der Meinung, dass ich vieles aufgearbeitet hatte, auch in meiner ersten Ehe, wo ich schon erkannt habe, dass er Züge hatte von meinem Vater. Und ich habe mich auch getrennt von ihm. Ich war auch emotional abhängig von diesem Mann. Aber da war Alkohol kein Thema. Das war eine emotionale Abhängigkeit. Und als ich mich von diesem Mann getrennt habe, das fühlte sich an wie ein kalter Entzug. Das kannte ich schon. Aber dann kam halt dieser eine Mann in mein Leben. Und mir war überhaupt nicht klar, was das bedeutet hat. Und ich bin, 4 Jahre lang hat das gedauert, das Ganze. Immer tiefer in diesen Beziehungsstrudel rein. Im Nachhinein ist mir klar, er war Alkoholiker. Ich hatte ein Helfersyndrom. Ich war co-abhängig. Ich wollte ihm helfen. Ich wollte ihn retten. Und er hat mich geblendet, er hat mich ausgenutzt, das weiß ich heute, er hat mir etwas, vielleicht hatte er Gefühle für mich, also wir waren in einer toxischen Dynamik, das heißt, wir konnten nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Und er hat ganz viele Knöpfe bei mir gedrückt, zum Beispiel Verlassensangst. Er ist auch oft verschwunden, ist dann wieder aufgetaucht und ich bin nicht von ihm losgekommen. Er hat mir sehr geschadet. Am Ende war es so, dass ich nicht mehr bei klarem Verstand war. Wie viele Menschen, die von einer Substanz abhängig sind, zum Beispiel Alkohol, das auch erleben. Ich war nicht mehr bei Verstand. Heißt, dieser Mann, ich war fremdbestimmt, dieser Mann konnte alles tun mit mir. Alles. Ich habe häusliche Gewalt erlebt. Er hat psychische, verbale und körperliche Gewalt angewendet. Er hat alles das getan, was man nicht tun sollte, was mir geschadet hat. Ich habe es nicht gescheckt. Und es war ganz langsam, dass irgendwann in meinem Kopf klar ging, hier stimmt irgendwas nicht. Aber ich habe es nicht gefühlt. Für mich war es ganz normal, so behandelt zu werden. Es war ganz normal, das habe ich als Kind gelernt. Du wirst abgelehnt, das ist ganz normal, dass wir dich schlecht behandeln. Das war in mir verankert. Und Tröpfchen für Tröpfchen, Stück für Stück, über Jahre hinweg, nach sich Trennungsversuchen, habe ich dann gelernt, was das bedeutet, dass dieser Mann hochtoxisch ist, mir schadet. Ich habe versucht, ihn zu deckeln als Alkoholiker. Ich habe versucht, sein Leben auszugleichen. Er hat auch einen Führerschein verloren. Er hat getrunken, er hat mich beschimpft und all diese Dinge. Ne? Dieses, ja, und ich bin immer wieder rückfällig geworden. Also es war sehr, sehr hart. Ja. Das ist erstmal das ist die Geschichte. Dieser Mann hat mich dann durch meinen Leidensdruck mit der Nase drauf gedrückt. Also ich musste, der Leidensdruck war so massiv, dass ich musste was machen, sonst wäre ich heute nicht mehr am Leben.
Mhm. Guck mal, da dachte ich, du erzählst jetzt die Geschichte deiner Heilung und was kommt? Noch eine Geschichte, die für ein ganzes Leben reicht. Oh Gott.
Ja, ich bin auch sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, mich von diesem Mann zu lösen, weil ich weiß heute, Statistiken besagen ja, dass es viele Frauen gibt, die sich gar nicht aus so einer toxischen Beziehung befreien können. Ne?
Dann sag doch jetzt kommen wir...
Jetzt kommen wir zum Wesentlichen, lieber Kai.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was hat dir dann wirklich geholfen?
Was mir geholfen hat, war das Internet. Es gab viele Leute, die ihre Erfahrungen geteilt haben, die mir dann klargemacht haben, was gibt es für toxische Beziehungsmuster, was bedeutet Co-Abhängigkeit, was bedeutet Alkoholismus. Und ich habe mich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt. Was bedeutet Trauma? bin ich traumatisiert? Ne? Was hat das für Mechanismen? Und ich habe sehr viel darüber gehört, viele Podcasts, viele Menschen, die ihre eigene Erfahrung professionalisiert haben und ins Netz gestellt haben. Und ich habe dann angefangen, mit mir selber zu arbeiten. Das heißt, ich bin dann in Form von einer Gruppe, die sich zusammengetan hat, wo jemand ein paar Sachen angeregt hat, zum Beispiel sich selbst zu fühlen, eigene Bedürfnisse zu fühlen, wahrzunehmen, die aufzuschreiben, Glaubenssätze, negative Glaubenssätze über mich selbst. Ne? Ich habe immer gedacht, ich bin dumm, ich kann nichts und ich bin too much, ich bin zu viel. Ja? Und diese negativen Glaubenssätze, was ich über mich geglaubt habe, was andere Menschen in mich hinein projiziert haben, habe ich dann in positive Glaubenssätze umgewandelt. Und dann habe ich Stück für Stück vieles verstanden, auch Thema innere Kindarbeit, meinen Körper zu fühlen. Wer bin ich denn? Also ich habe mich selbst kennengelernt. Ich habe gelernt, für mich meine beste Freundin zu werden. Selbstliebe, Zugang zu meinen Gefühlen zu bekommen und dass ich alle Gefühle durchfühlen kann. Und dass zum Beispiel meine Angst und Panik eine übertragende Energie, Angstenergie ist, auch von meiner Mutter. Ich habe mich mit generationsübergreifenden, ungelösten Problemen aus der Familie beschäftigt und ganz viel zu diesen Themen gelesen. Und wie ich am Anfang des Podcasts schon mal gesagt habe, Robin Norwood, wenn Frauen zu sehr leben, hat einen hohen Anteil daran, dieses Buch aus den 70er Jahren von dieser amerikanischen Therapeutin, die das selbst auch durchlebt hat, dass ich das verstanden habe. Genau. Und es gibt noch unzählige andere Menschen, die mich dann begleitet haben. Ja. So, meine Freunde.
Kannst du mal ein Beispiel nennen für eine Seite, auf die man gehen kann, wenn man sich mit vielleicht auch nur einem deiner Themen zu beschäftigen hat?
Ja, also wen ich empfehlen kann, ist Verena König. Mhm. Das ist, die kann man ganz schnell im Internet finden. Sie hat auch ein Buch geschrieben, Bin ich traumatisiert? Sie hat aber auch, man findet sie auf YouTube, auf Spotify, sie hat Podcast, wo sie erklärt, was Traumaanteile sind oder Trauma überhaupt und erklärt viel und sie spricht über viele Themen, über Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit, über Ängste, über erlernte Hilflosigkeit. Also es gibt also unzählige Themen, wo sie als professionelle Begleiterin, also die hat auch einen professionellen Hintergrund, den kann ich aber jetzt nicht ganz genau benennen. Sie hat auch eine Internetseite, wo man sich erkundigen kann. Ne? Verena König ist eine Dame, die zum Wesentlichen dazu beigetragen hat, mit mir selbst zu arbeiten. Dami Scharf ist auch eine Trauma-Expertin.
Wie heißt die? Dami?
Dami, D-A-M-I. Mhm. Und dann C-H-A-R-F. Dami Scharf ist eine Dame, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und dann gibt es ja noch die Stefanie Stahl, die hat ja einen Bestseller geschrieben, Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Da kann man auch viel mit sich selber und seinem inneren Kind arbeiten. Ne? Mhm. Also es gibt ganz viele Experten, die einen da wirklich begleiten. Robert Beetz ist auch ein Coach, der Podcasts macht, auf YouTube zu finden ist, eine eigene Internetseite hat. Wenn man jetzt die Leute bucht, sind sie sehr teuer, ne? Das Glück ist aber, dass sie kostenlos auch ihr Wissen zur Verfügung stellen und man kann auch Bücher kaufen oder Podcast hören.
Ja, ich habe gerade gesehen, von der Robin Norwood gibt es das sogar als Kindle oder als Hörbuch, kriegt man das auch.
Ja.
Man kann nicht mal selber lesen, sondern kann man das nebenbei oder unterwegs
hören. Auch Hörbücher. Genau. Und diese Leute haben mir es möglich gemacht, mir selbst zu helfen und vieles zu verstehen, was eigentlich die Psychotherapeuten und Psychologen, die ich in meinen jungen Jahren aufgesucht habe, hätten stellvertretend eigentlich machen können. Aber das ist anscheinend noch nicht so angekommen in diesem Bereich. Ne? Keine Ahnung. Und Sucht hat ja auch einen Grund, eine Ursache. Ne? Zum Beispiel Gabor Maté ist ein Arzt aus Kanada, der seit 30 Jahren mit suchterkrankten Menschen, auch alkoholabhängigen Menschen arbeitet, der auch nochmal erklärt, warum, wieso wir süchtig sind. Er hat auch ein Buch geschrieben.
Ja,
Gabor Maté. Ganz hervorragender Mann, der auch der ist Arzt und der auch selbst bei sich Traumaanteile entdeckt hat. Der spricht auch über Trauma, aber er hat halt mit Suchterkrankten gearbeitet. Ne? Gabor.
Gabor Maté, ich habe ihn hier, ja.
Auch ein ganz toller Arzt und Mensch, der halt eben sein Wissen teilt. Es gibt auch einen Film von ihm, The Wisdom of Trauma, da erklärt er auch nochmal, was Trauma bedeutet. Er ist englischsprachig, müsst ihr mal gucken, wenn er der englischen Sprache nicht mächtig seid, dass er deutsche Anteile bekommt. Aber das Buch von ihm ist auch auf Deutsch. Ne, das Normale also da müsste ich selber nochmal googeln, er hat geschrieben, dieses Unnormale, dieses Pathologische, was wir ja haben in unserer Gesellschaft, darüber schreibt er halt auch. Aber ihr könnt ihn anklicken, angoogeln, da findet ihr auch deine ganzen Bücher. Also, und er geht auch wirklich nochmal auf das Thema Suchterkrankung ein. Ein Experte diesbezüglich.
Ja, der hat auch ein Buch, sehe ich gerade, ein Buch über ADHS geschrieben. Entstehung und Heilung der Aufmerksamkeitsstörung ADHS.
Genau.
Wenn der Körper Nein sagt, chronischer Stress krank macht, vom Mythos des Normalen, wie unsere Gesellschaft uns krank macht und traumatisiert und im Reich der hungrigen Geister auf Tuchfühlung mit der Sucht, Stimmen aus Forschung, Praxis und Gesellschaft. Wow.
Ja, er hat ganz tolle Werke geschrieben.
Gut, toller Tipp. Guck mal, es gibt sogar als Hörbuch hier, das werde ich mir mal kaufen, das finde ich super. Ja, weißt du, ich finde es schade, dass die Therapeuten, die du aktiv aufgesucht hast, dir die Hilfe nicht geben konnten, die du gebraucht hättest und die dir dabei möglicherweise hätten helfen können, viele Jahre glücklicher sein zu können. Ne?
Ja, also ich habe ja schon mit 12 Jahren angefangen, auf die Suche zu gehen und es ist mir nicht gelungen. Ne? Übrigens, ich wollte noch kurz ergänzen, ne? Dr. Gabor Maté hat das Buch vom Mythos des Normalen geschrieben. Und das ist ein tolles Buch, weil da beschreibt er halt das, was wir hier als normal empfinden, auch mit dem Alkoholkonsum und was hier mit uns in der Gesellschaft passiert, was das eigentlich bedeutet. Ne? Und zum Beispiel meine Familie empfindet das auch normal, ne? Diese dysfunktionalen, toxischen Strukturen, die wollen ja auch nicht da raus und dann ist das halt eben normal. Und ich habe das ja auch als normal empfunden. Ne? Ja, und das macht es so gefährlich. Aber ich bin heute so dankbar, dass ich einen Weg gefunden habe, mich selbst zu ermächtigen, mich selbst zu befähigen, mich selbst zu begleiten. Und ich habe gelernt, dass meine Hilflosigkeit erlernt ist, aus meiner Kindheit stammt, aber dass das mit der erwachsenen Daniela, die ich heute bin, nichts mehr zu tun hat und dass ich mir Handwerkzeug selber aneignen kann, um meinen Weg zu gehen. Und das ist hoch anspruchsvoll. Ich weiß, das ist nicht allen Menschen möglich, aber anteilig in kleinen Einheiten kann man sich vielleicht das eine oder andere mal anlesen oder anhören. Ne? Der Heilungsweg ist sehr individuell und ist auch begleitet von vielen Rückschlägen. Ne? Also das ist so wie so ein wie so eine Pendelbewegung, da macht man Schritte nach vorne, dann fällt man wieder zurück und so geht jeder seinen Weg, bis man sich stabilisiert hat. Aber auch heute habe ich Probleme noch mit Depressionen, auch Ängsten, also was ich zum Glück nicht mehr habe, diesen Seelenschmerz, den konnte ich heilen. Den habe ich nicht mehr, aber ich habe mit Found Westbound zu tun. Das heißt, immer noch diese angepasste Freundlichkeit, dieses angepasste Sein, ne? Weil das ist ein unbewusstes Thema, immer sympathisch sein zu müssen und so weiter. Es gibt einen Grund, warum ich heute hier auch mit dir spreche, noch einen Grund, lieber Kai, mich so zu zeigen, wie ich bin. Unabhängig davon, was andere Menschen denken. Ich habe immer Angst, die Menschen denken schlecht über mich, ich habe Angst vor Ablehnung und da kommt halt auch diese Angepasstheit und da möchte ich auch herausgehen und zu sagen, ich bin auch wer, ich bin die Daniela, auch wenn du eine andere Meinung hast, ich darf auch sein, also dass ich lerne, dieses Bedrohliche davon auch wegzunehmen. Das ist ein großes Problem, was ich noch habe. Und auf der unbewussten Ebene, dass ich habe 80% meiner Thematiken auflösen können, was sehr viel ist. Aber ich habe keinen Zugang zu meinem Unterbewusstsein, wo meine Beziehungsprägungen noch gespeichert sind. Und ich ziehe immer wieder emotional nicht zugängliche Männer an. Also ich habe mich schon optimiert, aber das ist etwas, was ich noch nicht auflösen konnte. Und deswegen lebe ich alleine.
Vielleicht machen wir das mal gemeinsam, Daniela. Biete ich dir hiermit gerne an.
Das ist wunderbar, ein gutes Angebot. Ich wusste auch lange nichts über Hypnose. Seitdem ich deinen Podcast höre, weiß ich etwas darüber.
Ja, also ist wirklich, ist jetzt ein verbindliches Angebot an dich, ja, wenn du das möchtest, denk drüber nach, meldest dich bei mir, dann machen wir was zusammen.
Also ich kann dir direkt sagen, ja.
Ja,
dann machen gerne. Wir. Also ja. Ich danke dir für das Angebot, lieber Kai.
Ja. Ja. Sprechen wir dann nachher drüber, wie wir es machen. Also es kostet sich nichts, ja, ist auch versprochen, weil das, was du mir und deinen Hörerinnen und Hörern jetzt hier mitgibst, das ist so wertvoll, ja. Das kannst du nicht, also das ist mehr wert als ein paar Hypnosestunden. Von daher, also ich finde das großartig, ja. Und ich habe eben schon überlegt, sagst du es oder sagst du es nicht, warum denkst du nicht mal drüber nach, das professionell zu machen, anderen Menschen zu helfen, weil das Paket, das du mit dir herumträgst, und dass du für dich selber aufgearbeitet hast, ja, das ist so groß und das, was du geschafft hast, ist so viel, das musst du also nicht nur in einem Podcast mal weitergeben, sondern auch Menschen direkt, weil ich glaube, mit deiner Fülle an Wissen, das du dir angeeignet hast, ja, so komprimiert, wie das in dir jetzt vorhanden ist, wirst du in der Lage sein, das da bin ich fest von überzeugt, auch in deiner Art und Weise, wie du es machst, anderen Menschen zu helfen. Ja, und es gibt viele da draußen, die, also ich hoffe nicht alle Themen haben, die du hast, ja, aber einige Themen haben und da kannst du so wertvolle und tolle Arbeit leisten und das kann man auch sagen, das wird auch gut bezahlt, ja.
Ja, also ich danke dir für die Anregung. Vielleicht kannst du mir dann auf einer anderen Ebene, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal Tipps dazu geben. Ne? Es gab viele Menschen, die das auch angeregt haben, dass ich das machen könnte, weil ich habe auch eine hohe Empathiefähigkeit. Und ich muss ja auch sagen, lieber Kai, liebe Zuhörer, das war nicht alles, was ich erlebt habe. Ich könnte 3-4 Stunden erzählen, wirklich. Also das ist ein kleiner Teil von dem, was ich erlebt habe. Da gibt es noch viel mehr.
Okay, pass auf. Das machen wir so.
Das würde den zeitlichen Rahmen total sprengen.
Genau.
Das machen wir nicht. Aber ich habe zumindest das Wesentliche auf den Punkt gebracht.
Ja, wir können ja Folgendes machen. Wenn wir gleich weitersprechen nach dem Interview, ich werde unter diese Podcast-Folge die Frage stellen, wollt ihr noch einen zweiten Teil hören?
Ja, gerne.
Ja, und wenn ich da mehr Ja's als Nein's habe, dann machen wir noch eine Folge dazu. Ja, weil es ist, also ich gebe es zu, es ist ein schweres Thema, das auch eigentlich ja gar nicht in meinen Podcast so richtig reinpasst. Ja, also natürlich das Thema mit deinem Vater, aber wir sind ja sehr, sehr weit davon abgekommen.
Stimmt. Da bin ich
sehr dankbar für. Ja, das würde ich auch gar nicht anders wollen. Und ich finde das so wertvoll, weil ich weiß, ganz viele von meinen Hörern haben eben solche Themen, ja, die aus der frühesten Kindheit kommen, die mit falsch gewählten Partnern zusammenhängen und so weiter. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich würde gerne, ja, auch wenn es wirklich schwere Themen sind, aber ich glaube, es hilft auch dir, darüber zu sprechen in diesem Medium, wird das gerne noch vertiefen. Aber das möchte ich nicht allein entscheiden, sondern das möchte ich dann das Publikum entscheiden lassen.
Genau, das überlassen wir den Zuhörern. Ich bin offen dafür, lieber Kai. Ich würde gerne zum Abschluss gerne noch 2 Dinge sagen, die mir wichtig sind.
Ja.
All das, was ich erzählt habe, was ihr gehört habt, lasst euch Zeit, das an euch heranzulassen, weil das ist schwere Kost. Das ist so. Das kann man nicht von jetzt auf gleich alles so verarbeiten. Erstmal und all das, was ich erzählt habe, sind Folgen aus der Alkoholabhängigkeit meines Vaters. Es ist ein Mix aus einigen Themen, die meine Eltern, meine Großeltern haben, aber das große Thema, was über unsere Familie schwebt, ist der Alkoholismus. Und der hat unsere Familie zerstört. Das ist so, ne? Also da gibt es noch ganz viele andere Geschichten dazu. Und das zeigt sich in meiner Familie. Auch wenn meine Familie nicht offen darüber redet und es wird geschwiegen, dazu zu dem Thema und die sind nicht ihrer selbst bewusst. Das ist Fakt. Aber die Folgen, was ich erlebt habe, sind in dem Alkoholismus zu sehen und das ist der Grund, warum ich mit dir sprechen wollte, lieber Kai, um ein Bewusstsein dazu zu erwecken, was Alkohol bedeutet und was das mit einem Menschen machen kann. Als ja. Kind und auch später, wenn man erwachsen ist und in einer Beziehung landet mit einem Alkoholiker oder selbst betroffen ist und und Alkohol zu sich nimmt. Das finde ich sehr wichtig. Das ist der Grund, warum ich mit dir sprechen wollte.
Wunderbar. Ist auch unfassbar wichtig für beide Seiten, ja, finde ich auch. Einmal zu erkennen, was haben mir meine Eltern mitgegeben, so möchte ich es mal sagen, ja. Was haben mir meine Eltern mitgegeben und was kann ich tun, damit ich es nicht meinen eigenen Kindern mitgebe?
Genau, ne? Wie kann ich an mir selbst erstmal arbeiten, wie kann ich meine Themen angehen, mich selbst zu reflektieren, betrachten, damit ich nicht auf unbewusste Ebene etwas weitergebe. Das machen wir ja nicht bewusst. Und an dieser Stelle noch zum Schluss, wirklich zum Schluss, noch das Zweite, was mir wichtig ist, was ich sagen möchte. Ich möchte meiner Mutter danken, dass sie es geschafft hat, dass mein Bruder und ich so eine, dass sie das aufrechterhalten hat. Ja, wir haben ein Haus, wo wir aufgewachsen sind. Das war so wichtig, dass wir einen zentralen Punkt hatten in unserer Familie. Wir haben nie gehungert, wir haben nie materielle Verwahrlosung erlebt. Also das war meiner Mutter möglich. Also sie hat einen Kraftakt gestemmt, dass sie es geschafft hat, dass wir zwei erwachsene Menschen geworden sind. Natürlich, ne? Wir haben, also ich habe meine Einschränkungen, aber ich möchte meiner Mutter trotzdem an dieser Stelle danken, dass sie das geschafft hat, dass wir aus Kindern erwachsene Menschen geworden ist, und sie versucht heute noch ihr Bestes. Es ist nicht das, was ich gebraucht habe. Das war mir nicht möglich. Aber ich möchte trotzdem meiner Mutter meine hohe Anerkennung zollen für das, was sie geleistet hat.
Toll. Ich habe noch eine Frage zum Thema. Und ich bitte um eine kurze Antwort.
Ja.
Bist du deinem Vater böse?
Nein.
Okay, mehr brauchst du gar nicht sagen. Okay, wen möchtest du denn außer deiner Mutter noch grüßen?
Ich möchte meine Freunde grüßen, die mich auf meinen Weg begleitet haben. Meine Freundin Fea möchte ich grüßen, die auch in meiner tiefsten dunklen, in meinen tiefsten dunklen Stunden der Co-Abhängigkeit an meiner Seite war. Ich möchte ja meine ganzen Freunde grüßen. Da könnte ich jetzt, ich bin da sehr privilegiert. Ich könnte jetzt eine Reihe von Namen nennen. Aber ich glaube, ich nenne jetzt einfach diesen einen Namen, weil diese Person hat mich wirklich durch meine Dunkelheit getragen, und meine Freundin Uta, die wie ein tief verwurzelter Baum immer wieder an meiner Seite gestanden ist, und meine Freundin Annelie, die immer wieder in Gesprächen auch für mich da war, und meine Freundin Chantal, die seit 25 Jahren meine Freundin ist, die mich immer wieder begleitet hat und auch so liebt und nimmt, wie ich bin. Und viele andere mehr. Meine Freunde sind meine Basis auch.
Sehr schön. Daniela, ich danke dir für das Gespräch. Wir sprechen gleich noch kurz weiter, weil wenn ich ein Versprechen gebe, dann halte ich das auch. Und ich danke dir. Wir werden das machen. Ich werde die Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden lassen, ob wir noch eine zweite Folge machen. Die werde ich dann allerdings an einem Dienstag veröffentlichen, ja, weil es dann nicht mehr um das Thema Alkohol konkret geht, also die Freuden des Lebens ohne Alkohol, sondern um dich und deine Geschichte, die ich hochspannend finde. Und alles Gute erstmal. Tschüss.
Tschüss.
So, vielen Dank, liebe Daniela, dass du zur Verfügung standest für dieses doch so unglaublich wichtige Thema, über das, wie ich finde, viel zu selten gesprochen wird, auch in diesem Podcast. Aber das können wir ja ändern. Und ich habe ja gesagt, ich mache mal eine Umfrage. Möglicherweise wollt ihr ja noch eine zweite Folge hören. Möchtest du noch eine zweite Folge hören? Und ich mache unter diesem Podcast, unter dieser Podcast-Folge bei Spotify eine Umfrage. Möchtest du noch einen zweiten Teil hören? Dann kannst du das einfach dort angeben. Und dann werde ich mit Daniela nochmal Kontakt aufnehmen und zu gegebener Zeit, vielleicht jetzt nicht in den nächsten Wochen, aber dann in diesem Jahr auf jeden Fall noch eine weitere Folge aufnehmen, wenn es gewünscht ist. Gewünscht sind ja auch weitere Folgen dieses Podcasts, und so kann ich versprechen, in der kommenden Woche gibt es wieder was ganz Tolles. Und zwar spreche ich mit Stefanie von Psychoaktiv, von dem Podcast, den ich wärmstens empfehlen kann. Und jetzt stelle ich gerade fest, dass meine Katze mein Kopfhörerkabel essen will. Hey. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich habe meinen Werbeblock im Intro ganz vergessen. Das hole ich hiermit nach. Also, wenn du ein Thema hast, mit dem du nicht so richtig weiterkommst, wenn du feststeckst und nicht weißt, was du tun sollst, dann denk mal an Hypnose. Vielleicht könnte Hypnose das Mittel der Wahl sein, um dich endlich aus dem Karussell zu befreien oder das Thema, das du hast, endgültig zu lösen. So, für heute soll es das damit gewesen sein. Ich gehe jetzt ins Bett und freue mich, wenn du dabei bleibst, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und bis es soweit ist, denk immer dran, tanzen kann man auch, auf Brause.